Und am Abend vorher ist das Ding geplatzt.
Was ist geplatzt? Also
der Kaufvertrag, der hat genau hat gesagt, ich sag das ab, das ist nicht meins, das passt hier so nicht. Also ich bin auch angebrüllt worden, weil unsere Verträge zu amerikanisch seien. Weil typischerweise musst du in 100 Tagen zeigen, dass du es drauf hast, sonst bist du deinen Job los. Hier ist es anders. Du musst 100 Tage zuhören und lernen. Das Unternehmen findet einen nicht. Habe ich immer gehofft. Ich habe immer gedacht, da wird doch jemand kommen und sagen, Achim, du bist genau der Richtige. Und bring noch deine Kollegin Andrea mit und dann mach das einfach. Das funktioniert nicht. Also ich habe es 2-3 Jahre so latent versucht. Auf jeden Fall aktiv suchen.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Achim, ich starte immer mit einer steilen These. Den Kauf eines Unternehmens kann man lernen. Was die meisten aber unterschätzen, ist das, was danach kommt. Also in ein Unternehmen zu gehen, ist das eine. Aber der Chef im Anschluss zu sein, ist was anderes. Was denkst du darüber?
Ich glaube, das stimmt. Ganz genau so ist es. Es ist nicht das eigene Unternehmen, da sind Leichen im Keller. Nicht alles findet man in der Due Diligence. Man hat sich entschieden, man hat unterschrieben, man ist gesprungen. Und dann kommt die Realität und dann findet man doch ein paar Sachen raus, die der Eigentümer wusste, die vielleicht gar nicht so gut sind oder vielleicht auch nicht wusste, für die für ihn oder sie vielleicht gar nicht so ein Problem waren. Er sagt, was wollen die eigentlich, ist alles in Ordnung.
Du hast 10 Monate lang gesucht, nicht gegründet, nicht investiert, sondern gesucht nach einem Unternehmen, das er kaufen und selbst führen kann. Er hat gemeinsam mit seiner Co-CEO Andrea Reichelt Kiziliano, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, eure Holding gegründet. Nach 10 Monaten habt ihr dann auf der Suche Coreways gefunden. Ein Callcenter-Dienstleister aus Hagenow mit über 20 Jahren Betriebsgeschichte, 50 Mitarbeitern, profitabel und einem Inhaber, der in Rente gehen will. Und ihr habt im März 2024 dann übernommen. Ich würde sagen, ihr steht vor einer Frage, die sich viele sozusagen Unternehmenssucher oder man würde ja sagen Searcher heute stellen, aber selten laut sagen. Und zwar, wie lange hält man durch und was macht man, wenn man endlich gefunden hat, wenn man sozusagen gefunden hat? Genau. Achim, ja. Willkommen im Bypreneur Podcast. Schön, dass du da bist und wir heute ein bisschen was von eurer Geschichte erfahren dürfen. Würdest du noch irgendwas ergänzen?
Das ist die beste Lernerfahrung, die ich je gehabt habe. Das kann ich ergänzen.
Okay, super. Genau. Starten wir mit Kaufen oder Gründen?
Kaufen.
Warum?
Weil man nicht 0-1 kommt. Es ist zwar mehr Endorphine, 0-1 Startup, aber das Risiko ist 1-10. Tim, wenn wir es beide machen, können wir sagen 50% Chance, aber die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man nicht Freelancer ist, nur für sich alleine ist, die Wahrscheinlichkeit zu scheitern relativ groß. Und beim Kaufen Unternehmen haben wir irgendwie dann doch im Schnitt so 95-97% Chance zu überleben. Kaufen.
Würdest du lieber aktiv suchen oder dich finden lassen?
Auf jeden Fall aktiv suchen. Das Unternehmen findet einen nicht. Habe ich immer gehofft. Ich habe immer gedacht, da wird doch jemand kommen und sagen, Achim, du bist genau der Richtige. Und bring noch deine Kollegin Andrea mit und dann mach das einfach. Das funktioniert nicht. Also ich habe es 2-3 Jahre so latent versucht. Auf jeden Fall aktiv suchen.
Okay. Wann war die Stimmung besser? Im Monat 1 oder im Monat 10?
Monat 1. Nee, weiß ich gar nicht. Also Monat 10 der Suche, okay, als wir die Firma gekauft haben, das ist ein großartiger Moment. Das ist so, hurra, wir haben es geschafft. Und danach beginnt ja erst alles. Wir haben uns 24 Monate gegeben. Und nach 10 Monaten gekauft zu haben, nachdem der Deal dreimal gestorben ist, fast gestorben ist oder gestorben ist, das ist ein großartiger Moment.
Ja. Also ich würde auch sagen, das ist relativ, also A, unüblich, so schnell was zu finden und dann auch zuzuschlagen und auch überhaupt so schnell dabei zu sein. Also daher, da hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Ein Unternehmen oder mehrere, wo steht ihr in 5 Jahren?
Ein Unternehmen? Es kann aber sein, dass wir Add-on-Akquisitionen machen, also kleinere Unternehmen, vielleicht auch ein größeres addieren, weil wir unsere Skalierungsmaschine, sozusagen die Wachstumsmaschine gebaut haben. Das dauert. Ich bin eigentlich ein interner Wachstumsmanager. Ich liebe das, organisch. Aber auf dem Markt gibt es so viele tolle Firmen. Ich will nicht ausschließen, dass wir nicht auch 1, 2, 3 Firmen addieren. Aber nicht als Holdco, also nicht parallel, sondern in diese als eine Unternehmen integriert. Heute, würde ich das sagen.
Okay, ja. We will see. Also spätestens in 1, 2 Jahren werden wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge machen. Und dann werden wir sehen, wo ihr steht.
Sehr gut.
Deal oder No Deal? Stell dir vor, du hast 8 Monate gesucht und du hast ein fast perfektes Unternehmen gefunden. Solide Marge, gutes Team, ein Inhaber, der wirklich abgeben will. Aber 65% des Unternehmens kommen von einem einzigen Großkunden mit einem Vertrag, der in 14 Monaten ausläuft. Würdest du kaufen?
Ja.
Weil?
Weil irgendwann musst du springen und wir haben auch 3 große Kunden gehabt und es entwickeln sich neue Chancen. Jeder Monat kostet Geld. Uns hat jeder Monat ungefähr 20.000 Euro gekostet an Gehalt, was wir nicht hatten, an Ausgaben, die wir hatten, und das summiert sich. Also wir sind nach 10 Monaten gesprungen und es war nicht perfekt.
Okay. Und das wäre auch fast meine Hypothese. Ich glaube, viele suchen nach dem perfekten Unternehmen.
Ja.
Und springen nie. Und genau das ist so ein bisschen die Herausforderung. Man wird einfach kein perfektes Unternehmen finden. Das ist, glaube ich, ein Aberglaube. Die erste Führungsebene ist eingezogen. Das ist profitabel und dabei auch noch günstig und so weiter. Und auch noch wahrscheinlich in der Nähe des aktuellen Wohnsitzes. Da also diese Nadel im Heuhaufen zu finden, halte ich für utopisch.
Ich glaube, das sehe ich auch so. Also es ist, wir haben ja auch was Langweiliges gesucht. Es ist anders gekommen.
Ja.
Und ohne vorweggreifen zu wollen, aber ich habe gesagt, auf keinen Fall ein Callcenter. Das ist schwierig. Aber da die technologische Entwicklung hat viele Chancen gegeben mit KI, das haben wir gar nicht so eingeschätzt. Also insofern, es gibt nichts Perfektes. Wir wollten langweilig, soll einfach Cashflow generieren, wie du es eben sagst. Berlin plus 150 Kilometer war unser Suchprofil. Es gibt Unternehmen, die relativ gut zu einem passen. Und Management-Defizite ist nicht so ein großes Problem für uns gewesen. Insofern hat das auch bei Corbase gepasst. Hohe Finanzierung wäre ein Thema gewesen. Also wir haben das durchgerechnet mit ein paar Millionen und ich hätte das gemacht, aber die anderen 3, also die jeweiligen Ehepartner von meiner Kollegin und mir und meine Kollegin haben gesagt, ein paar Millionen, das muss nicht unbedingt sein. Also genau.
Erzähl mal so, wenn wir jetzt so vom Anfang wann war dir klar, dass du sozusagen irgendwie eben nicht gründen, sondern du willst irgendwie sozusagen aktiv was kaufen? Und hol uns mal ab, wie so ein bisschen euer Gedankenkonstrukt war damals. Ihr habt in einem Café gesessen und habt gesagt, so jetzt kaufen wir ein Unternehmen, oder wie war das damals?
Ich war mit EU Entrepreneurs Organization in Harvard. Ich wollte mir endlich mal angucken, wie so eine Harvard-Uni oder MIT oder so aussieht. Und da hat ein Unternehmer erzählt, wie er seine Firma gesucht hat in den 90ern. Eine Fabrik, war ein Harvard-Alumnus, sehr alt inzwischen, aber sehr smart, und sagte, meine Frau und ich haben gesucht und wir haben was gefunden. Und ich dachte, das ist aber eigentlich eine geniale Idee. Und dann habe ich Buy Then Build von Walker Deibel gekauft. Also die Deibel-Bible sozusagen, das Buch, ja, was alle lesen, auch wenn es den amerikanischen Markt betrifft. Und da habe ich gesagt, das klingt irgendwie sehr spannend und man kauft ein Unternehmen, das ich nicht wieder von Null aufbauen muss. Und da ist die Idee entstanden. Und dann haben Andrea und ich vor 4 Jahren ungefähr angefangen zu reden. Und sie hatte einen sehr, sehr guten Job bei Otto Bock. Plus 2 kleine Kinder. Ich hatte auch einen kleinen Sohn. Und dann haben wir angefangen, die Idee zu entwickeln. Was heißt denn das eigentlich? Muss ich dafür umziehen? Und haben dann gesagt, wahrscheinlich nicht. Wir gucken mal. Wir fangen einfach mal an. Wir suchen was in der Nähe. Und im Mai vor 3 Jahren haben wir dann gesagt, so, jetzt ist Starttermin. Andrea hat ihren Job gekündigt. Ich hatte schon keinen mehr. Also ich bin schon länger selbstständig und hatte tatsächlich die Firma direkt nach Corona vor Corona abgegeben. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das jetzt komplett. Und zwar, wenn wir es machen, dann richtig. 24 Monate, wir finanzieren uns selber. Und wenn wir die Firma nach 24 Monaten nicht gefunden haben, dann machen wir eben was anderes.
Gute Unternehmer lösen ihre Probleme nicht allein. Und genau dafür haben wir die Bypreneur Community entwickelt. Dort findest du Ressourcen für Searcher und Operator, exklusiven Content, der nur dort veröffentlicht wird, und du findest vertrauensvollen Austausch mit anderen Unternehmern in der Nachfolge. Wenn du also nicht allein sein willst in deiner Suche nach einem Betrieb zur Übernahme, komm gerne in die Community. Den Link findest du unten in den Shownotes oder unter bypreneur.de. Danke dir und weiter geht's mit der Folge. Wer hatte wen angestachelt? Also sie war wahrscheinlich ja nicht bei EO, aber du warst bei EO, hast sozusagen die By the Build Bible sozusagen gelesen. Du bist auf sie zugegangen, hast gesagt, du, ich habe da was gelesen, das müssen wir machen.
Ich habe, also Andrea ist intelligenter als ich, die hat einen Wirtschaftsingenieur und noch ein anderes Studium. Wir haben schon mal 5 Jahre zusammengearbeitet. Ja, und okay. Ich habe natürlich gesehen, was sie gemacht hat. Das ist eine der talentiertesten Managerinnen, die ich je erlebt habe. Und ich habe gesagt, Andrea, du vergeudest deine Jugend. Was natürlich eigentlich eine Frechheit ist. Aber ich habe gesagt, weißt du, klar kannst du Einkäuferin sein, international. Das ist ein Job, den du beherrschst. Aber das hier ist eine ganz andere Nummer. Wir haben über 100 Leute gemanagt damals. Du warst brillant und wir können das zusammen machen. Ja, ich habe diese Idee vorgebracht und sie hatte einen festen Job. Ich hatte keinen festen Job mehr und auch kein Unternehmen. Ich hatte mein Unternehmen ja abgegeben. Und dann haben wir beide so die Idee weiterentwickelt. Ich habe gesagt, was heißt denn das eigentlich? Und wir beide haben uns Gedanken gemacht, ob wir umziehen müssen. Das war das größte Thema eigentlich, weil wir das gelesen hatten und gehört hatten von anderen, die sagten, ja, sie sind da nach Baden-Württemberg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen gezogen und man muss dann eben hart sein. Und wir beide haben nach dem Studium in der Beratung angefangen, ja, wo es immer gut war, hart zu sein. Aber man musste gar nicht so hart sein. Man findet in Berlin-Brandenburg wirklich sehr, sehr viele Firmen, sehr viele Targets. Okay. Und so hat es angefangen.
Okay, und also jetzt nochmal zu diesem Überzeugungsprozess. Du musstest sie gar nicht so sehr überzeugen. Andrea ist quasi nicht die klassische Angestellte, die gerne im Konzern die Sicherheit liebt, sondern aus vorherigen Projekten wart ihr irgendwie schon so, dass ihr ja gesagt habt, ihr habt beide Lust auf das Unternehmerleben. Das ist ja speziell. Also ich stelle mir das einfach vor, jemand, der im Konzern die Sicherheit hat, der sich dann sozusagen auf die Suchreise macht und sagt, komm, ich kündige jetzt und muss mich selbst finanzieren mit ungewissen Ausgang.
Also vielleicht 3 Sachen dazu. Das eine ist, unser Hauptsinn oder Purpose, wenn wir einen haben, ist Bildung. Für uns, für andere, wir bilden gern Leute aus. In der letzten Firma haben wir 200 Leute eingestellt. Die Hälfte waren Akademiker, aber fast alle erste Generation Akademiker. Und die anderen waren mit einer sehr guten Ausbildung ausgestattet und die haben wir entwickelt. Also wir lieben Bildung. Also wir lernen gerne. Und dann muss man sich fragen, und Andrea hatte dann, das ist das Zweite, sie hatte selber ein E-Commerce-Startup gegründet. Also sie verstand eigentlich viel von dieser Technologie. Okay. Das Unternehmen ist nicht skaliert, sie hat es mit ihrer Schwester gemacht, das ist eben manchmal so, aber sie konnten davon leben, das ist ja schon mal gut. Und ich bin schon sehr lange selbstständig. Ich bin nicht gut mit Chefs, ich kann das zwar, aber ich mag Konzerne, aber ja, okay, du vielleicht auch. Und wir haben uns aber ganz früh, wir haben Walker Deibels Buch, das ist wie ein Arbeitsbuch, durchgearbeitet und haben gesagt, okay, was sind die Alternativen? Und für Andrea wäre auch eine Alternative, im Mittelstand Geschäftsführerin zu sein. Ja. Und für mich ist das 0,0 Alternative. Ich möchte selbstständig sein, ich möchte selber entscheiden, ich möchte Freiheitsgrade haben. Ich möchte, wenn ich nach Japan gehen will, was wir gemacht haben, nach Japan gehen und nicht nach Rumänien geschickt werden oder Paris oder New York. Klingt alles spannend, aber ich möchte selber entscheiden. Das heißt, wir haben uns überlegt, wo ist der Schnittpunkt? Also wo liegen wir zusammen? Und das ist ein Unternehmen kaufen, ein Mittelständler in der Größe von 50 bis 250 Leuten ungefähr.
Stark, ja.
Selbstständig sein ist nicht für jeden die Nummer 1 Alternative. Und Andrea definitiv Mitte 40, Wirtschaftsingenieurin, erfahrene Geschäftsführerin, braucht wahrscheinlich nur klicken und dann sind 100 Hatter da an ihr dran.
Ja.
Also der Konzern geht für sie, für mich nicht.
Aber genau, und sie hat sich aber dann eben bewusst für die Selbstständigkeit entschieden. Stark. Das finde ich sehr. Und das resoniert tatsächlich, also mir geht's ähnlich. Ich war nie in meinem Leben angestellt und ich glaube, ich wäre auch ein sehr, sehr schlechter Angestellter. Auch wenn ich angestellter Geschäftsführer wäre, habe ich so das Gefühl, dass derjenige, der mich anstellt, das nicht gut mit mir hat. Also ich glaube, ich wäre einfach das Thema Freiheit ist für mich größer als einen Titel oder irgendwie das Bankkonto oder sowas. Also das finde ich total spannend, dass dir das ähnlich geht. Genau.
Ja, ich glaube, wenn ich Chefs hatte, die mich in Ruhe gelassen haben, hat das funktioniert.
Und ich glaube, das gibt es heutzutage. Also es gibt ja durchaus irgendwie auch Gesellschaften, die sagen, komm, also wenn da 10% irgendwie rauskommt am Ende des Jahres, dann lasse ich dich in Ruhe, ne? Mach mal irgendwie. Aber ich brauche irgendwie meine Rendite. Ich habe so ein begleite gerade ein Unternehmen als Coach. Der Gesellschafter hat geerbt in dritter Generation und der eingesetzte Geschäftsführer sagt, er sieht ihn einmal im Jahr, solange er irgendwie seine 10% Rendite im Jahr überweist an den Gesellschafter, wird er in Ruhe gelassen. Fertig.
Also ja, das ist eine schöne Situation. Also ich habe immer gedacht, wenn man eine Firma gründet und Venture-Kapital oder sowas hat, wird man in Ruhe gelassen. Aber auch da, also die Smart Move, die ich mitgegründet hatte, da hatte ich 15%. Aber ich war der einzige der Gründer, der gemanagt hat. Und ich habe das gemanagt für meine eigene Firma. Mhm. Bis zu dem Moment, wo meine Co-Geschäftsführer gesagt haben, Achim, das läuft richtig gut, lass uns doch die Firma verkaufen. Und wir hatten eins nicht gemacht. Wir haben uns nicht darüber unterhalten, was unser Ziel ist. Ob es ein Exit ist, Liquidity-Event, ewige Rente. Und da sind wir aneinander geraten. Und dann habe ich gemerkt, ich habe nur 15%. Ich bin dann doch anders gesteuert. Und ich glaube, bei Startups, und das ist der Grund, warum ich gerne kaufen wollte, mit einer Mehrheit der Gesellschaft, auch bei einem Startup mit Venture-Kapitalisten hast du harte Ziele. Also du musst die eben verfolgen. Und wenn du sie nicht verfolgst, bist du vielleicht deine eigene Firma auch los. Da kommt dann vielleicht ein neuer CEO. Insofern, ich glaube, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich finde Blitzscaling super spannend, wenn viel Geld da ist, wenn eine Firma eben skalieren kann, jeden Fehler machen darf mit fremdem Geld. Das hat auch seine Vorteile. Aber ich glaube, jetzt hätte ich lieber gerne langweilig gehabt. Habe ich nicht gekriegt, aber langweilig, Geld zählen, managen und die Firma viele Jahre noch weiterführen.
Wim, lass uns doch mal in euren Suchprozess so ein bisschen reingehen. Also 10 Monate klingt eigentlich auch 10 Monate klingt nach relativ viel. Aber ich will so ein bisschen verstehen, wie ihr vorgegangen seid. Also wie viele Gespräche habt ihr geführt? Wie habt ihr sozusagen so ein bisschen euer Suchprofil aufgebaut? Wie oft wurde dir die Tür vor der Nase zugeschlagen? Und wie war es dann sozusagen eigentlich bei den ersten 3, 4 wirklichen Gesprächen, wo ihr dann gesagt habt, ihr sitzt mit dem Unternehmer am Tisch und man spricht so ein bisschen wirklich über dieses Verkaufen. Wie habt ihr euer Suchprofil? Habt ihr euch hingesetzt und habt gesagt, okay, wonach suchen wir eigentlich? Wie seid ihr vorgegangen?
Ja, also ungefähr war es. Wir haben am Mai angefangen, 2023, und haben gesagt, burn the ships, so wie Cortez oder Alexander der Große, um uns zu motivieren.
Der Rubicon.
Wir haben nicht, nochmal?
Der Rubicon, also... Ah, okay. Es gibt die Geschichte vom Rubicon, wo den man sozusagen überschreiten muss und dann gibt's quasi nicht mehr den Weg zurück. Man muss sozusagen einmal rüber und genau wie du sagst, burn the ships, genau. Ja.
Ja, genau. Okay, das kannte ich nicht, aber genau das ist das Konzept. Wir haben gesagt 24 Monate selbstfinanziert. Wir haben gesagt, was uns das kostet. Wir haben gesagt, jeder von uns muss 250.000 Euro reintun, damit es sich von dem Eigenkapital lohnt. Da lernt man später dazu. Und dann haben wir Walker Deibels Buch genommen. Jeder von uns hat Walker Deibel gelesen und wir sind ich habe studiert und André auch im MBA. 13 Wochen hat man irgendwie und geht in so einem Kurs bestimmte Themen durch. Und genauso haben wir es gemacht. Das erste Thema war, was können wir, was wollen wir, was müssen wir? Also Ikigai sagen manche Neudeutsch, aber wir haben im Grunde genommen das nebeneinander gelegt, weswegen ich genau weiß, was Andrea als Alternative will und sie auch, was ich als Alternative will.
Stark.
Und dann haben wir uns aber auch gesagt, was will ich nicht nochmal sehen, denn Andrea und ich haben 5 Jahre gemeinsam gemanagt und wir haben eben so einige Sachen erlebt. Also ich sage jetzt mal nicht, was ich mir von Andrea gewünscht habe, aber sie hat sich gewünscht, dass ich nicht aufhöre zu arbeiten, was ich getan habe. Als mich die anderen Co-Founder genervt haben, habe ich aufgehört zu arbeiten und ich war der Vertriebler, das war nicht gut. Und also das war der erste Punkt, uns kennenzulernen und zu sagen, was treibt uns an. Dann haben wir Listen gemacht, welche Industrien wollen wir, welche nicht. und wie soll die Größe aussehen und so weiter. Und das ist ein Prozess. Also die ersten 70% hatten wir sehr schnell. Wobei die Industrie ist es nicht. Wir haben industrieagnostisch gesucht. Wir haben ein paar Vorlieben. Eins nenne ich mal so, also damals habe ich gesagt, so Waffenindustrie ist nicht so meins. Das habe ich mich ein bisschen geändert, weil dazwischen ist viel passiert. Aber es gibt ein paar Industrien, die wir lieben, wie Energiewirtschaft, irgendwas mit Fabriken, B2B. Und dann haben wir die ersten Versionen gemacht unseres Suchprofils, also des Ideal Target Profiles, ITC, wie im Vertrieb auch, ganz genauso. Wir bauen ein Ideal Target Profile auf, wollen Funnel aufbauen und den dann verdichten und zum Schluss eben ein Unternehmen kaufen. Und die ersten Versionen waren ein bisschen länger, aber wir haben es auf drei Punkte runtergebrochen. Erstens, B2B, gerne mit Fabrik. Zweitens, Berlin plus 150 Kilometer, also erpendelbar, weil wir beide Familien haben und in Berlin-Potsdam wohnen. Und das dritte war 500.000 Euro EBIT. Mhm. Das hat gereicht. Gibt's noch jede Menge mehr Kriterien. Langweilig und 50 bis 100 Mitarbeiter und so, dann findet man eine ganze Menge mehr. Aber um ins Geschäft zu kommen, also um Tage zu suchen, hat das gereicht.
Stark. Also das hört sich irgendwie so, das finde ich jetzt mal wirklich stark, weil genau, man kann ja quasi die Branche, haben wir wiederkehrende Umsätze, haben wir, ist eine Immobilie im Bestand, man kann ja irgendwie zig Dinge sich irgendwie ausmalen, aber umso mehr Kategorien, umso mehr wird es ja auch schwierig. Und das, was ihr ja gemacht habt, habt gesagt, okay, die drei, die sind für euch relevant, und damit gehen wir erstmal los.
Ja, und zu dem Zeitpunkt haben wir uns entschieden, dass wir, also die Frage ist ja, wie sucht man? Das ist ja auch eine Frage, die du gestellt hast, die viele auch immer fragen. Und 90% von denen, mit denen ich über eine Suche rede, springen nie und unterschreiben nie einen Vertrag. Also die, das ist schade, traurig, aber die springen irgendwie nicht. Wir haben beides gemacht. Wir haben sogenannte, auf Englisch Proprietary Search, also die direkte Kaltakquise von Unternehmen versucht, haben dafür Kreditreformsitz geholt, um zu wissen, wer eben über 50 ist, als Inhaber-Geschäftsführer in Berlin-Brandenburg. Und haben uns dann aber konzentriert auf Broker, Unternehmensmakler. Weil wir festgestellt haben, dass da relativ viel schnell kommt. Und zwei Searcher haben uns geholfen, also Markus Hefele und Stefan Grund, auch bei EU, die hatten jeweils in den letzten Jahren davor Firmen gekauft. Einer im Tiefbau und der andere eine Schatzsucher-Equipment-Firma.
Ah ja.
Und die haben beide den gleichen Makler gehabt, interessanterweise. Und wir haben dann gesagt, okay, das geht schneller. Mit Maklern geht schneller, wenn man einzelne verkaufende ältere Herren, meistens ältere Herren, anspricht, dauert das länger. Und dann haben wir alles andere auch gemacht. Ich war bei jeder Veranstaltung, die man sich vorstellen kann, von irgendwelchen Vereinen und Netzwerken, BNI, Business Network International. Ich habe überall gepitcht, war da und habe gesagt, wir wollen eine Firma kaufen. Bei der IHK, wir haben auf Deal Circle geguckt, heute ist das DUB, was es da gibt, und haben so die Suche praktisch vorangetrieben und haben uns aber auch ein Ziel gegeben. Wir haben gesagt, wir brauchen 1000 Targets, also ein Spiel der großen Zahlen, so ein bisschen wie vom Vertrieb. Dann werden irgendwie 100 rüberkommen, die man sich ein bisschen genau anguckt. Und mit 10 wird man verhandeln und dann gibt es ein Target, was man kauft. Und so habe ich immer auch Vertrieb gemacht, so machen wir Vertrieb. 100 Ideen, 10 Angebote, ein Auftrag kommt rüber. Ja. Und so war es dann auch.
Okay. Wie viele Letter of Intents habt ihr jetzt final verhandelt?
Wir haben mit 10 Firmen verhandelt. Da ist nicht immer ein Letter of Intent gewesen, interessanterweise. Den ersten Letter of Intent haben wir, glaube ich, am 11. November 2000, also sehr schnell, nach 6 Monaten geschrieben, für die Firma, die wir gekauft haben. Der Deal ist aber geplatzt. Also tatsächlich, also wir haben mit 10 Firmen fast parallel verhandelt. Wir hatten ein Lieblingstarget. Das Lieblingstarget hätte so 7-8 Millionen gekostet. Die Inhaber waren 65, 70. Familienunternehmen war sehr stabil. Aber wir sind an die nicht rangekommen. Die haben uns keine Fragen gestellt. Erst beim zweiten Besuch bei ihrem Lieblingsitaliener und in ihrem Laden. Und dann hat er mich gefragt, der Gründer, der nur 5 Jahre älter ist, hat sich gesagt, Achim, du bist ganz schön alt. Das traf irgendwie tief, sagte er, ja, aber okay. Das mag zwar sein, Andreas ist jetzt noch ein bisschen jünger. Und Wir wissen nicht so ganz sicher, was der Grund war, aber nach 2 Jahren ist das Unternehmen an eine Private Equity Firma gegangen. Also ja. Private Equity ist vielleicht kaufpreismaximierend, wir wissen es nicht. Und also das ist parallel passiert und dann, wir hatten Callways ganz früh. Das ist interessanterweise ein persönlicher Kontakt von Andrea gewesen. Da hatten sie als weiße Ritterin, wenn es das Konzept gibt, weiß ich nicht, aber sie haben sie gefragt, ob sie die Firma nicht übernehmen will. Sie war schon 10 Jahre im Beirat der Schwesterfirma. Und dann haben wir uns das angeguckt und gesagt, okay, Callcenter, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist nicht so unbedingt meins gewesen, aber das Ding, du hast gesagt, es ist in Hagenow, das stimmt auch, aber die meisten Menschen arbeiten in Berlin und an der Wuhlheide. Also 2/3 arbeiten an der Wuhlheide und meine Kollegin wohnt sehr nah dran, 10 Minuten durch den Wald. Ich wohne weit weg. Und dann haben wir den LOI geschrieben und haben Notartermin gehabt für den Dezember. Und am Abend vorher ist das Ding geplatzt.
Was ist geplatzt? Also
der Kaufvertrag, der hat genau hat gesagt, ich sag das ab, das ist nicht meins, das passt hier so nicht.
Ah, okay. Und das war der Grund? Was?
Ja, das, also man weiß es ja nie hundertprozentig. Das, was gesagt wird und das, was der eigentliche Grund ist, weiß ich nicht. Ich sag mal, wir haben uns in diesem Prozess, also ich bin auch angebrüllt worden, weil unsere Verträge zu amerikanisch seien. Da ist unsere Notarin Carla Gubalke wirklich von Görg toll. Aber ja, es ist ein Vertrag, der amerikanisch geprägt ist, aber er war eigentlich ganz normal. Ich glaube, der Hauptpunkt war, dass wir gesagt haben, wir hätten ein paar Haftungen gerne von dir. Und nicht nur, dass du die Anteile besitzt, sondern dass da eben nicht noch Leichen im Keller sind.
Mhm. Eigentlich eine typische, etwas, was typisch irgendwie rein verhandelt wird, das kenne ich tatsächlich auch so. Aber für jemanden, der eine Firma besitzt, piekt das natürlich so ein bisschen ins Ego rein, ne?
Ja, vielleicht. Also ich bin auch nicht sicher, ob es nicht vielleicht auch Masche war, nicht? Also sich zu emotionalisieren und dem anderen zu signalisieren, hier so nicht, das machen wir nicht, hilft. Und naja, wir wussten, dass es der Firma schlechter gehen wird. Da fehlten ein paar Sachen und die meisten Verkaufenden lassen die Zügel locker. In dem Moment, wo sie ein LOI haben, spätestens wenn der Kaufvertrag naht, den Eindruck haben wir oft gewonnen, und managen auf Cashflow. Aber an der Stelle war es so, dass sie gesagt haben, so kann ich den Vertrag nicht unterschreiben, will ich nicht. Und am Abend vorher ist es geplatzt. Wir hatten allerdings auch ein paar Fragen. Also Andrea hat eine super Due Diligence gemacht. Also sie ist diejenige, die wirklich die Sachen im Detail auseinander nimmt. Ich hätte schon lange gesagt, ach komm, wir machen jetzt einfach. Aber sie hat die Sachen gefunden. Und letztendlich sind es auch die Sachen, die wir dann, als wir im März haben wir die Firma gekauft, also 4 Monate später, über die wir dann verhandelt haben. Also diese Sachen, die auch schon Konflikt waren, sachliche Themen, über die haben wir verhandelt. Es hat auch geholfen zu sagen, okay, es muss erst schlechter werden. Wir haben uns gesagt, okay, dann dauert es eben noch. Wir haben keinen anderen gefunden zwischendrin. Weil es ist ja nicht so, dass es ist ein Käufermarkt in diesem kleinen Segment, wenn das nicht perfekt ist. Gibt auch Firmen, die gehen sehr schnell weg. Da sind eben 10 Private Equity und noch 2 Searcher dran mit Search Fund oder so. Aber ja, und es hat uns geholfen, weiterzusuchen. Wir haben das also Vollzeit gemacht und gesagt, okay, dann eben nicht. Dann suchen wir das nächste.
Ja. Von den 10, mit denen ihr jetzt sozusagen näher im Gespräch wart, was war das schwerste Nein von eurer Seite? Also was gab es da ein Unternehmen, wo du sagst, so, das hättet ihr fast gekauft, aber jetzt bist du heute froh, dass ihr das nicht gekauft habt?
Also im Nachhinein bin ich über nichts froh. Ich würde eher sagen, wir waren nicht mutig genug.
Ja.
Also du hast ja eine gute Frage gestellt am Anfang. Eine Kundin, 65% Anteil. Wir haben mit Corways so viel zusätzliche Chancen gehabt, die ich nie gesehen hätte. Ja, ich habe immer gesagt, ein Callcenter muss ich nicht haben. Aber da können wir nachher auch noch drüber reden, was an Corways so besonders ist. Ich habe gemerkt, jede Firma, da hat jemand was gemacht, man kann daraus mehr machen. Die härteste Sache ist tatsächlich das Lieblingstarget, wo ich gefragt worden bin, ob ich nicht zu alt sei dafür und ich mich das erste Mal gefragt habe, okay, wie lange mache ich das eigentlich noch? Ich glaube nicht, dass ich dafür zu alt bin, weil es ist keine Frage von Alter. Man muss nicht 30 sein, um eine Firma zu übernehmen und noch 40 Jahre vor sich haben. Am schwersten gefallen ist mir ein Spezialmaschinenbauer, wo wir im Markt nicht sicher waren, ob seine Maschinen in 10 Jahren noch gebraucht werden. Aber der Mann hat uns angesprochen bei einem IHK-Event, It's a Match in Potsdam. So ein großartiger Mensch, auch seine Partnerin, großartig. Die ganze Firma hat uns wirklich gefallen. Und die Commercial Due Diligence hat bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wissen nicht, ob die Firma noch in ein paar Jahren da ist. Und das hat uns Sorge bereitet, weil wir hätten auch ein paar Millionen zahlen müssen. Die Firma war sehr profitabel. Fast ein bisschen so wie Öl oder Tabak, so in den letzten Zügen, würde man denken. Und dann gibt's nochmal richtig viel Geld. Dieses Nein war schwer. Das war echt schwer. Aber gut, war trotzdem gut. Weil da glaube ich, das war gut.
Okay, dann erzähl doch mal, was ist denn das sozusagen das bei Callways, wo du sagst, das sind die Potenziale, die du vielleicht damals noch nicht gesehen hast, die du jetzt siehst, und wo war so ein bisschen der Punkt, wo du gemerkt hast, ey, das ist das richtige Unternehmen, das müssen wir machen.
Andrea und ich haben beide die Entwicklung von KI komplett unterschätzt. Also vielleicht die meisten. Das ist das eine, das zweite sind die Mitarbeiter, da kann ich auch was sagen, das dritte sind die Auftraggeberinnen. Also wir sind mit 80 Kollegen gestartet, die wir übernommen haben, mit 65 Auftraggeberinnen und 3 Millionen Umsatz im Jahr. Also schöner Cashflow jeden Monat und damit konnte man was machen. Fangen wir mal bei KI an. Wir haben gedacht, wir haben 3-4 Jahre Zeit, bis die Disruption uns platt macht. Bis Inbound, Kundenservice, wie wir ihn da gesehen haben, gesagt, okay, müssen wir uns beeilen. 3-4 Jahre, vielleicht 4. Wir haben es als Risiko gesehen und dann haben wir aber was anderes gemerkt. Wir haben gemerkt, okay, da gibt's auch ein paar Vorteile, ein paar Chancen. Und Andrea hat dann vor 1,5 Jahren sich zur IT- und KI-Geschäftsführerin erklärt, was ich toll finde, und gesagt, Achim, wir müssen jetzt was machen. Wir können nicht warten. Wir müssen was machen. Und das war praktisch ein Jahr, nachdem wir Callways übernommen hatten, haben wir gemerkt, hier muss was machen. Die Alternative wäre gewesen zu sagen, okay, 5 Jahre nichts machen, oldschool, wir verkaufen eben, weiß ich nicht, Zigaretten bis zum Abwinken, also bis eben gar keiner mehr raucht, aber so lange machen wir noch Geld damit. Das ist keine Alternative für Menschen, die wie Andrea und ich aus dem Startup-Umfeld kommen. Wir wollen bauen, wir wollen wachsen, wir wollen was Neues machen. Also KI haben wir unterschätzt und jetzt ist eine Chance. Da hat sich viel entwickelt. Wir haben 2 Informatikerinnen eingestellt, wir benutzen Werkzeuge und wir sehen, dass sich das Ganze entwickelt.
Inwiefern integriert das jetzt?
Naja, wir haben von Anfang an angefangen, Tools zu probieren. Also angefangen hat es vor 2 Jahren, als wir Rekrutierung angefangen haben mit Ivy. Und Ivy ist eine Software, die ist KI-basierend. Und damit bewertet man die Stärken und Interessen von Menschen. Muss man 15 Minuten Spiel spielen, das ist heißer Scheiß, kann man nicht anders sagen. Wir hatten 100 Bewerbungen und unser Personaler, der super ist, das ist ein super Personaler, der hat aber sehr viele Leute immer rekrutieren müssen, weil er immer wieder viele verloren hat. Und dann konnte er sich konzentrieren auf weniger. Das war die KI-Software, die uns am Anfang unglaublich viel geholfen hat.
Stark, okay.
Und dann hat Andrea angefangen, Support-Prozesse mit normaler Software-Automatisierung zu machen. Und wir haben angefangen, auch andere Werkzeuge zu nutzen. Firmenvideo, euer Landingpage. Und inzwischen machen wir auch so Image-Videos, unglaublich. Es gibt auch Deepfake Achim als Video. Ich hätte gern 20 Kilo weniger in dem Film, aber die KI hat eher noch mein Gewicht nach oben geschoben, was irgendwie lustig ist.
Ich habe tatsächlich das Giraffenvideo habe ich jetzt gerade, das ist mir gerade in den Feed gespült worden. Gibt's da mehrere oder ist das eine?
Nee, es gibt glaube ich 10, auch mit Aliens und auch mit Godzilla und King Kong, auch wenn wir sie nicht so nennen dürfen. Nur muss man sagen, damit werde ich keinen Kunden gewinnen. Wir wollen Neukunden finden. Was passiert ist, dass wir lernen, wie es geht. Unsere Wirtschaftsinformatikerin, die probiert das und es wird immer besser. Irgendwann wird Quentin Tarantino anrufen und sagen, ich brauche hier mal jemanden, der mir hilft.
Ja.
Also mit KI muss man ja lernen. Das ist eine Chance, die wir gesehen haben. Immer besser werden. Ich selber bin jetzt kein großer Prompter oder sonst was, aber auch wir haben im Personalbereich Sachen gemacht. Sowas wie Copilot hilft. Und es hat geholfen, dass unsere zwei großen Auftraggeberinnen auch eingestiegen sind. Die haben also angefangen, uns Software zur Verfügung zu stellen, eine Arbeitsplatzumgebung und KI-Funktionalitäten von uns zu verlangen, wenn man so will, und zu sagen, nutzt das jetzt bitte. Das hat uns geholfen.
Der beste Deal des Tages. Folgt dem Podcast und hinterlass uns gerne eine Bewertung. Du zahlst dafür keinen Kaufpreis und hast einen wöchentlichen Return on Invest. Mit deinem Abo kann ich noch mehr spannende Unternehmer vor das Mikrofon holen. Danke dir und weiter geht's mit der Folge. Magst du uns ein bisschen was zum Kaufpreis, zur Strukturierung, was kannst du uns darüber erzählen? So ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, in welcher Größenordnung habt ihr da jetzt gekauft?
Wenn ich es neutralisieren würde, würde ich sagen, wir haben 2,5-faches EBIT bezahlt. Das ist ja so typisch, ne? Dass man Multiple bezahlt und bei diesen Arno oder Penta Caps, die also unter einer Million sind, eher unter 100.000 EBIT. Da kauft man ja die nächsten 2-3 Jahre, wenn man 2-3 Multiple hat. Wir haben 2,5 bezahlt. Tatsächlich haben wir gerechnet, was stabiler Umsatz ist, wenn der Geschäftsführer sich vernünftig bezahlt. Und der Inhaber hat sich kein vernünftiges Geschäftsführungsgehalt bezahlt. Das mussten wir also rausrechnen. Dann braucht man Betriebsmittel in dem Unternehmen, also betriebsnotwendiges Kapital. Das musste drinbleiben. Der Inhaber dürfte nicht alles rausnehmen. Und die Frage, was war der Kaufpreis? Also wir haben letztendlich 250.000 Euro bezahlt, was nicht viel ist für eine Firma, die 300.000 Cashflow macht im Monat. Aber wir haben natürlich auch eine ganze Menge Themen mitgeerbt. Das hatten wir eben gesehen. Wir hatten eine Kundin, die wir nicht mehr haben. Die hat große Haftungsschäden bei uns geltend gemacht. Es wurde immer mehr, 200.000 Euro. Wir haben nachher nicht 200.000 Euro bezahlt, aber es war eben so ein Damoklesschwert. Das hing da. Das mussten wir managen. Und das ist so ein Thema. Der Inhaber hat gesagt, kein Problem. Ich habe vorher 10.000 Euro bezahlt in dem Jahr davor. Ist kein Problem. Wir einigen uns schon. Was fände ich? Das zweite Thema war Organizational Debt. Wir haben in Summe 400.000 Euro ausgegeben, um Personal- und Management-Issues zu beseitigen. Das findet man in der Due Diligence nicht. Das ist das, was ich mit Leichen im Keller meinte. Oder Offensichtliches, was man nicht merkt. Du kannst ja nicht mit allen Interviews führen. Wir haben mit 4 Leuten gesprochen, die waren gut. Das waren 4 von den Seniors. Nur einer von denen ist da. Von 6 Seniors sind 5 gegangen, weil sie selbst wollten oder wir gedacht haben, das passt nicht mehr. Und diese 400.000 muss man natürlich irgendwie auch mit einberechnen. Und jetzt kann man sagen, 250.000 ist nicht viel Geld. Ich würde sagen, ja, dafür haben wir Cashflow gekriegt. Aber wenn man es in Summe rechnet, haben Andrea und ich über 1 Million inzwischen investiert, um die Firma erstmal zu erneuern. Das Gleiche gilt für Rückstellungen. Das sind so, du fängst dann an, Themen zu identifizieren und sagst, wenn da eine Rückstellung da ist und die ist nicht gerechtfertigt, musst du sie auflösen und dann musst du sie versteuern als Gewinn. Läuft das. Ja. Also das Target war das günstigste vom Kaufpreis alleine, was wir bekommen haben, aber nicht vom Aufwand, den wir da nachher lösen mussten. Wir haben 1 Million investiert und das meiste haben wir aus dem Cashflow genommen, was natürlich schön ist.
Ja. Jetzt lass uns doch mal einmal in diesen zweiten Deep Dive. Wir stellen uns vor, du kommst zur Tür rein, du stehst da vor 50 oder 80 Mitarbeitern, die dich eigentlich nicht kennen und die vielleicht ihren alten Chef vermissen und die jetzt eigentlich wissen wollen, also wer ist denn jetzt der Mensch oder die beiden Menschen, und was ändert sich jetzt eigentlich? Lass uns da vielleicht nochmal so ein bisschen reingehen. Wie bist du nach der Übernahme sozusagen vorgegangen, um zu verstehen, wer im Team wirklich zu dir oder zur Zukunft von Conwest passt?
Das erste Konzept ist, dass man 100 Tage nichts tut und lernt. Und das ist für jemand wie dich oder mich, für Andrea, die in Startups oder in Managementpositionen waren, sehr ungewöhnlich. Weil typischerweise musst du in 100 Tagen zeigen, dass du es drauf hast, sonst bist du deinen Job los. Hier ist es anders. Du musst 100 Tage zuhören und lernen. Wir haben mehr gemacht in den ersten 100 Tagen. Wir haben aber im Grunde genommen stabilisiert. Wir haben also stabilisiert, damit das Unternehmen nicht auseinanderfällt. Wir haben ein Video gedreht, Anna Strittmatter, eine Kommunikationsberaterin, und Milan Schult, der das Video gedreht hat, haben mit uns ein Video gedreht. Mhm. Weil wir haben 24/7 Stunden Betrieb. Das heißt, wir haben alle Mitarbeiter nicht auf einmal bekommen. Dieses Video haben wir allen zur Verfügung gestellt, an beiden Standorten. Und dann haben wir am 12.03.2024 gekauft. Am 13.03. waren wir in Berlin, dem größeren Standort. Am 14.03. waren wir in Hagenow bei Schwerin. Der Gründer dürfte sich verabschieden oder hat sich verabschiedet. Der war schon aus Krankheitsgründen ein Jahr nicht in Betrieb. Seine Tochter hat das gemanagt, sehr erfolgreich, aber mit wenig Aufwand, weil sie selber eine große Firma hat. Und so haben wir uns dann vorgestellt. Und dann haben wir angefangen. Wir waren jeden Tag im Betrieb. Das ist, glaube ich, etwas, was ich jedem empfehlen kann. Wir waren jeden Tag da. Ich war dann in Hagenow. Andrea hat das überwiegend in Berlin gemacht. Und wie merkt man dann, ob wer richtig ist und wer nicht? Das merkst du sofort nicht. Also du merkst, wer mit dir arbeiten will. Manche haben sich sofort gedreht, haben gesagt, danke, dass ihr da seid, wir arbeiten gern mit euch. Andere waren sehr skeptisch, aber das müssen nicht unbedingt diejenigen sein, die nicht passen, sondern manche Leute sind eher analytisch und vorsichtiger. Also was merkt man dann? Die Standortleiterin in Hagenow hat sich 5 Tage, bevor wir übernommen haben, krank gemeldet. Dann denkst du, okay. Gucken wir mal, die ist nie wiedergekommen. Mhm. Die war einfach okay. Nicht mehr da. Ja. Dann weißt du, okay, die hat sich entschieden, nicht mit Andrea und mir zu arbeiten. Haben wir aber nicht. Und dann haben wir systematisch die 80 Kollegen bewertet, haben uns angeguckt, wie ist ihre Leistung, wie ist ihre Kompetenz, wie ist ihr Verhalten, wie oft sind die krank, was machen die eigentlich so im Unternehmen? Und dann haben wir angefangen zu gucken. Also wir haben tatsächlich sehr schnell auch Menschen entlassen, weil wir gemerkt haben, die sind toxisch. Die hätte man auch schon vor 5 Jahren entlassen können. Das war traurig. Und andere wiederum, und das ist eine der Sachen neben KI, die Corbis auch spannend machen, Mitarbeiter wollen Probleme lösen. Und da machen die alles für. Egal, was sie verdienen. Ich habe gedacht, das sind Quereinsteiger, die brauchen einen Job. Wenn die schnell genug auf den Baum kommt, wird ihm eingestellt und macht dann eben einen Job. Das Gegenteil ist der Fall. Die wollen Probleme lösen und wollen ihren Endkunden, die anrufen oder schreiben, helfen. Und das hat man gemerkt. Das hat man gemerkt. Von den 80 sind nachher 30 nicht mehr da gewesen. Also die meisten haben wir tatsächlich entlassen und haben 20 neue geholt. Und die 20 haben auch überwiegend nicht gepasst. Dann haben wir nochmal 20 neu geholt und die haben dann gepasst. Okay. Und wir haben Leute mit wenig Stunden praktisch auch irgendwann entlassen und gesagt, wir brauchen so viel Training für KI. Wir konzentrieren uns auf Menschen mit mindestens 25 Stunden pro Woche.
Ja, okay.
Also ich glaube, der Hauptpunkt ist Dasein. Dasein, mit Menschen arbeiten, sie stärken und herausfinden, wer sich in der neuen Geschäftsführung und der neuen Welt zurechtfindet.
Und ich glaube, das erinnere ich sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung mit der Übernahme, entweder, also das war sozusagen in Beratungsmandaten, aber eben tatsächlich auch in einer anderen Firma, die ich übernommen habe, der Impuls ist sozusagen sehr, sehr schnell da, erstmal alles aufzuwirbeln und zu gucken, hier müssen wir was ändern, da müssen wir was ändern, und diese Vorsicht irgendwie quasi zu haben, weil das kann sozusagen ein System sehr, sehr schnell zerbrechen lassen. Und auf der anderen Seite ist aber sozusagen das Sezieren und dann aber sozusagen genau hinzugucken, okay, was für Menschen habe ich eigentlich da in der Organisation? Also ich glaube, es gibt ganz viele Probleme, die man ansprechen kann, aber was für Menschen habe ich da eigentlich, und zu Beginn, passen die eigentlich zu uns und wie gehe ich damit vor, und dann aber auch harte Entscheidungen zu treffen, mit wem will ich da in die Zukunft zu gehen.
Ja, und da hast du einen guten Punkt. Ich meine, wie hast du es rausgefunden?
Ich habe damals, als ich die Firma übernommen habe, tatsächlich, ich habe den Fehler gemacht, dass ich das sozusagen nicht systematisch gemacht habe, sondern wie so rein nach dem Bauchgefühl und tatsächlich auch zu schnell gemacht. Und dadurch habe ich sozusagen habe ich auch Unruhe reingebracht, konnte es aber quasi dann mit der Zeit wieder auffangen. Aber tatsächlich, ich habe die Bibel, die Beibibel sozusagen nicht gelesen zum damaligen Zeitpunkt. Und musste dann sozusagen über viel hin und her und drumherum arbeiten, musste ich wieder so ein bisschen den Turnaround für mich finden. Das war anstrengend.
Das glaube ich. Und du hast sicherlich auch einen 100-Punkte-Plan gehabt, so wie wir den alle haben. Also Andrea und ich haben auch 100-Punkte-Pläne gehabt. Und nachdem eben von 6 Seniors nur noch der Cheftechniker übrig war, und glücklicherweise die anderen sich entwickelt haben, haben Andrea und ich jeweils 3 Jobs gemacht. Und wir haben uns dann überlegt, stellen wir schnell neue Leute ein oder machen wir die Jobs erstmal selber? Und das haben wir gemacht. Und Andrea hat sehr viel im Support, also sie ist unsere Finanzgeschäftsführerin und Personal, das heißt, sie hat im Betrieb, also sie hat die meisten Jobs, hat dann vieles vereinfacht, auch mit Automatisierung. Wir haben das Management gestärkt, wir haben einfach mal gesagt, wir erhöhen jetzt die Gehälter, wir schaffen die gleichen Anreizsysteme. Das haben wir später mit den Mitarbeitern auch gemacht. Wir sind weg von Mindestlohn, was in dieser Industrie sehr typisch war. Mhm. Wir zahlen deutlich über Mindestlohn. Wir wollen Kompetenz und Leistung haben. Wir haben also die Kultur auch verändert. Aber die 100-Punkte-Pläne, die haben wir natürlich auch gehabt und wir mussten uns echt zurückhalten. Also so wie du es beschreibst, man kann da auch was kaputt machen. Und es hat über ein Jahr gedauert, bis Andrea und ich das irgendwie durchdrungen hatten, was es da ist. Mhm. Und also du wirst auch eine Nemesis gehabt haben, irgendein Hauptthema, was dich genervt hat. Ich weiß nicht, was dein Thema war. Was war dein Thema? Weißt du es noch? Das Schwierigste?
Ja, es war sozusagen tatsächlich der Vertrieb, weil ich wollte sozusagen dazu beitragen, dass quasi das Kerngeschäft quasi wieder rund läuft oder sozusagen nicht so holprig. Und da habe ich mir natürlich sozusagen dann quasi die ganze Pipeline angeguckt und vorne im Vertrieb habe ich erstmal Unruhe gestiftet. Und das hat plötzlich aber dazu geführt, dass sozusagen das noch unrunder lief, ne? Und plötzlich bekommst du so ein Gesamtsystem, kommt ins Wanken, wenn du vorne an der Vertriebsstelle, die halt funktioniert, aber nicht so, wie man das irgendwie sich als Startup-Gründer sozusagen wünscht. Und das war dann sozusagen wirklich herausfordernd, da wirklich wieder Ruhe reinzubringen. Ja.
Andrea und ich hatten 2 andere Themen. Also wir haben natürlich auch Fehler gemacht und natürlich haben wir auch Sachen kaputt gemacht. Irgendwie will man dann doch was verändern, aber es war jetzt nicht lebensbedrohlich. Bei Entscheidungen, die nicht lebensbedrohlich sind, bin ich schnell. Wenn es die Firma umhauen kann, dann eben nicht. Den größten Kunden, einen der 3 größten Kunden zu kündigen, das war schon die schwierigste Entscheidung, die wir gefällt haben. Aber für Andrea war das Thema Einsatzplanung, das hat sie sich genommen, 24/7, Nachtschicht, immer ist jemand da. Und wir hatten, als wir es übernommen haben, war der Sommer bevor. Und wir haben 2 Bereiche, die unheimlich im Sommer aktiv sind, nämlich Veranstaltungshotlines mit den ganzen Sommerfestivals und anderen. Und das zweite war Kühlanlagen, die im Sommer typischerweise ausfallen. Und diese beiden Themen haben an den Aufwand verdoppelt sozusagen in der Firma.
Ah, spannend.
Und also Andrea hat monatelang mit Excel und anderen versucht, das hinzukriegen, dass wir die richtigen Leute an der richtigen Stelle hatten. Bei mir war es so, die Standortleiterin hat auch die Abrechnung gemacht für eine andere der drei großen Kunden in der Energiewirtschaft. Ich habe sie nicht verstanden, die Abrechnung. Das erste Mal hat sie in der Krankheit das noch gemacht, ist kurz ins Büro gekommen, hat die Abrechnung gemacht und dann war sie weg. Also ich habe sie ja nie gesehen. Und wir brauchten aber die Abrechnung. Und das war ein Drittel unseres Umsatzes. Und dann habe ich Reverse Engineering gemacht und habe gesagt, okay, wie hat sie den Umsatz irgendwie hingekriegt, die Rechnung geschrieben? Ich war 3 Monate fix und fertig, weil ich, also Abrechnung ist mein Spezialgebiet, aber es war wirklich, wirklich schwer. Und wir haben, als wir die beiden Sachen hingekriegt hatten, waren wir beide mit unserem individuellen Thema sehr glücklich und konnten die anderen machen. Also die 100 Punkte haben wir beide abgearbeitet in Summe. Es ist eine normale Firma seit ungefähr einem halben Jahr. Die Bretter sind dicker, also wie Finanzierung mit Banken hinkriegen, Neukundengeschäft, was du beschreibst. Da haben wir nach wie vor unsere Themen, KI einzuführen. Wir haben 200.000 Euro als Investitionskredit reingeholt von der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft, so als stille Beteiligung. Da hatten wir schon mal 100.000 geholt, damit wir KI investieren können. Das konnten wir nicht aus dem Cashflow nehmen. Aber die Bretter sind dicker, aber es ist nicht mehr so chaotisch wie am Anfang, wie du es wahrscheinlich auch erlebt hast. Wenn man so ein Thema übernimmt, hat man am Anfang erstmal das Gefühl, Gott, hier ist alles drunter und drüber und ich krieg's irgendwie nicht hin.
Ja, total. Wie würdest du sagen, wie trennst du dich von jemandem, der meinetwegen loyal war, aber nicht mehr passt und wie machst du das sozusagen in speziell eurer Branche, in der es ja gar nicht so leicht ist, Leute überhaupt zu finden, die Lust haben auf diesen Job?
Wir finden inzwischen übrigens sehr gut Leute, weil wir die Rekrutierung umgestellt haben. Das war gar nicht das Problem. Deswegen war es gut, dass wir es umgestellt haben. Aber der wir sind menschlich. Also das ist, was Andrea und uns immer wichtig war. Also wie trennt man sich da? Wenn jemand toxisch ist, ist es einfach. Ja, wir hatten jemand, der sexuelle Belästigung als Thema hatte.
Alles klar. Ja.
Da bist du ganz schnell dabei. Das haben wir innerhalb von 24 Stunden gemacht. Wenn jemand sehr gut ist und nicht passt, dann haben wir uns wirklich zusammengesetzt, haben gesagt, was wir sehen, wie wir helfen können. Wir machen auch Outplacement, wenn es drauf ankommt. Aber im Grunde genommen sagen wir sehr klar, was uns nicht gefallen hat und was wir aber schätzen. Also zum Beispiel, ich habe in meinem Leben leider sehr viele Menschen entlassen müssen, weil ich oft dafür geholt worden bin. Aber ich glaube, also menschlich zu bleiben, zu sagen, okay, das war gut. Also jemand auch zu sagen, das hat gut funktioniert, das hat gut funktioniert. Und wenn es nicht Andrea und ich wären mit unserem hohen Anspruch für die Zukunft, dann wärst du wahrscheinlich auch noch 10 Jahre hier. Aber wir müssen jetzt was verändern. Ich würde sagen, in offener Form. Und dann so, dass man mit der Person auch eine Alternative findet und auch hilft im Zweifelsfall und sagt, so, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich anrufen? Die meisten wollen das nicht. Die meisten wollen selber suchen. Manchmal ist es eine Abfindung. Wir haben 2 Kollegen gekündigt, die über 20 Jahre dabei waren. Auch 2 der Seniors. Ich meine, dann zahlst du eben, ich glaube, wir haben 7 und 8 Monate Freistellung bezahlt und noch eine Abfindung und denen geholfen. Aber die meisten Menschen wollen dann nicht wirklich Hilfe, das muss man auch sagen. Du bist dann das Feindbild. Also ich würde sagen, menschlich und ehrlich auf der einen Seite und trotzdem akzeptierend, dass du ja die Person bist, die gekündigt hat, also auch ein Feindbild bist. Und manchmal hilft das auch, wenn man sagt, Achim ist ein Arschloch, der hat mich jetzt gekündigt, der weiß nicht, wovon er redet.
Ja.
Das akzeptiere ich und sage, okay, dann ist es so. Dann besser ich als die anderen.
Ja. Und jetzt sozusagen, wenn du jetzt sagst, euch gelingt es sozusagen inzwischen sehr gut zu rekrutieren. Das heißt, was habt ihr im Rekrutierungsprozess umgestellt, dass ihr sagt, wie jetzt findet ihr die richtigen Leute und auch sozusagen in der Anzahl, die ihr braucht?
Also wir hatten einen großartigen Personalmanager schon. Andreas ist ein großartiger Rekrutierer, schon immer gewesen. Das war ein Glücksfall. Das kann der besser als ich. Ich rekrutiere wirklich gerne, aber er macht das so nonchalant und wirklich großartig. Also das war schon da. Was haben wir geändert? Wir haben die Gehälter verstetigt. Früher wurde nach Stunden bezahlt. Wir haben die Gehälter angehoben und verstetigt. Das war eins. Das hat geholfen. Das zweite ist, Ivy führt tatsächlich dazu, dass man Stärken- und Interessenprofile fragt. Und das ist viel netter, als nach Hobbys zu fragen oder jemanden am Lebenslauf auseinanderzunehmen. Weil fast alle, die bei uns arbeiten, haben irgendwo mal was anderes gemacht oder vielleicht auch Lücken drin. Und dieses Imposter-Syndrom hat man sowieso dann so, dass man denkt, die nehme ich doch nicht. Mhm. Ich habe nie bessere und lustigere Gespräche geführt. Weil, um ein Beispiel zu nennen, es gibt 15 Dimensionen, die wir fragen, die man spielerisch ermittelt. Und es gibt eine Dimension, die für uns wichtig ist, nämlich künstlerisches Interesse oder nicht.
Ah ja.
In einem Callcenter brauchst du kein künstlerisches Interesse. Was du brauchst, ist Stabilität und das machen, was eben erforderlich ist. Und das ist ziemlich klar vorgegeben. Also rede ich mit den Menschen darüber. Ich muss nicht über Hobbys reden. Ich kann nur sagen, deine Stärke ist, kreativ zu sein, künstlerisch und so weiter. Wie lebst du das aus? Weil in der Firma nicht. Und dann erzählen die mir, dass sie Fotografen sind und Musiker und DJs und was sie alles machen. Ich habe nie lustigere Gespräche geführt.
Spannend, ja. Okay.
Und das merken Menschen. Und ich glaube, das hat auch geholfen. Und wir rekrutieren anders. Wir rekrutieren Leute über Schrift, nicht über Telefonie. Und wollen wissen, ob sie KI-affin sind. Also sie müssen jetzt keine KI-Experten sein, aber sie müssen sich darauf einlassen. Und das hat vieles geändert in den Gesprächen.
Mhm. Habt ihr denn, also das eine ist ja quasi sozusagen die richtigen Leute finden, das andere ist ja quasi die richtigen Leute auch halten. Was habt ihr intern vorgenommen, dass ihr also ich vermute mal, dass über die Zeit ist dann so ein bisschen der Motivationspegel sinkt dann vielleicht auch ein bisschen, wenn so ein Betrieb nicht mehr so richtig gut geführt wird. Was habt ihr da für einen neuen Schwung reingebracht, dass ihr gesagt habt, so jetzt machen wir neue Aktionen, wir wollen mehr Mitarbeiter-Engagement und so weiter. Was habt ihr gemacht?
Also wir haben ein paar Ad-Hoc-Sachen gemacht, also zum Beispiel einen Trainer reingeholt. Dieter Stonzig, unseren Senior-Berater, der war bei E.ON und hat 1300 Leute aufgebaut. Der ist zwar Rentner, einer der besten Tennisspieler Deutschlands, das macht er hauptsächlich. Aber er hat gesagt, Achim, für dich mache ich das und hat uns geholfen. Und dann sage ich, naja, wir machen jetzt Training, wir wollen das Management motivieren und alle drei Monate machen wir Management-Offsite. Das gab's früher nicht. Und wir wollen die Agents, so heißen die bei uns, Customer Representatives für unsere heute 15 Auftraggeberinnen, zusätzlich schulen. Das mache ich für euch, kann ich. Habe ich selber gemacht. Hat er auch gemacht. Also das hat geholfen, intensives Training. Ich habe das auch gemacht, wobei ich kein guter Trainer bin und mich im Callcenter-Bereich nicht auskannte, aber es waren ein paar simple Sachen. Das haben wir gemacht. Dann gibt es etwas zum Feedback. Es wird ja immer gesagt, dass die Generationen unterschiedlich sind. Es gibt wahrscheinlich so einen Trend auch, dass Menschen sehr viel Feedback wollen, aber nicht alle Menschen. Manche Menschen wollen auch in Ruhe gelassen werden. Und wir haben im Onboarding ein Verfahren entwickelt, das heißt 11363 Athen.
11363.
Genau, Athen, das ist eine Postleitzahl von Altstadt Athen. Und im Grunde genommen ist damit das Feedback strukturiert. 1 für erster Tag, 1 für erste Woche, 3 für dritte Woche, 6 für sechste Woche, 3 für dritter Monat. Weil die meisten Menschen kündigen sofort am ersten Tag. Also nicht, wenn sie, die gehen dann vielleicht nicht. Aber am ersten Tag kommt der Realitätscheck. Mhm. Ja, die sagen dann, boah, der Achim hat mir das ja alles erzählt, das ist ganz anders. Also am ersten Tag. Wir haben das auch aufgeschrieben. Es gibt kann ich dir mal schicken, es gibt so ein Blatt, da steht genau drauf, welche Fragen stellt man am ersten Tag und was soll das Ergebnis sein. Und dann hat man es nach einer Woche wieder. Dann haben wir Onboarding gemacht, wir haben alle Kollegen kennengelernt und arbeiten jetzt schon mal mit und Training gehabt. Nach 3 Wochen wieder und dann muss man es nicht mehr so oft machen. Also 11363 Athen Feedback-Verfahren ist unser Weg, mit Menschen sehr früh in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Und die wissen, in der zweiten Woche, ich brauche jetzt nichts sagen, weil in 3 Wochen habe ich meinen nächsten Termin, der ist sowieso da. Das haben wir gemacht. Und das hilft tatsächlich im Onboarding, Menschen nicht zu verlieren, die man nicht verlieren will. Und wir sind einfach auch nett. Also das muss man auch so sagen. Also Customer Service Leute sind nett und nicht nur zu ihren Anrufenden, sondern auch zu ihren Kollegen und Kolleginnen. Das hilft, glaube ich, auch, wenn man, also sind keine Soziopathen dabei oder sonstige, wo man sagt, Gott, den Typen versteckt man lieber, sondern im Gegenteil, es ist eine angenehme Umgebung und auch sehr eng, ne? Ein bisschen vielleicht wie in so einem OP-Raum, wo man als Ärzte mit einem Patienten arbeitet. Hier ist es so, du hast eben echte Kundenanliegen, in der gleichen Minute musst du die lösen. Das haben wir gemacht.
Ja. Ist das ein Dokument, was du sozusagen tatsächlich der Community zur Verfügung stellen würdest? Ist das öffentlich oder ist das so ein Ja, okay. Dann würde ich anbieten, sozusagen, das verlinke ich in die Shownotes und ich glaube, das ist total spannend, ja, für viele andere Unternehmer, wie man so ein gutes Feedback ja dann in diese Onboarding-Kultur oder in diesen Onboarding-Prozess natürlich mit einbaut.
Kann ich gerne machen. Ist kein super Geheimnis. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn es andere Leute auch faszinierend finden. Das vielleicht hilft.
Genau, das ist sozusagen jetzt so ein bisschen auch meins. Ich mag das Thema Lernen, da können wir auch gleich nochmal einen Satz zu sagen. Ich mag das Thema Lernen eben auch ganz gut. Ich bin Sohn von 2 Lehrern und bin irgendwie in diese Unternehmerrichtung, in diese Unternehmerrichtung sozusagen abgerutscht. Und dieses jetzt zu verbinden, so Unternehmertum und Lernen, das ist so ein bisschen der eigentliche Purpose, warum ich auch quasi mit diesem Podcast starte oder gestartet bin und so. Wenn du heute diesen Prozess nochmal neu anfangen würdest, was würdest du beim Kauf oder bei der Integration anders machen?
Ja, auf jeden Fall würde ich schneller sein bei der Integration. Es gibt so Menschen, das sagen fast alle Gründer und wir beide bei EO sind die meisten ja mit über 100 Mitarbeitern und 1 Million Umsatz, 10 Mitarbeitern, 1 Million Umsatz. Also man hat immer die Situation, dass man mal jemand kündigen muss und die meisten von uns sind Menschen und machen es zu spät. Ja. Also die meisten Entscheidungen, die Andrea und ich gefällt haben, hätten wir wahrscheinlich doppelt so schnell fällen können oder in der Hälfte der Zeit. Das würde ich anders machen. Da sind Andrea und ich uns auch einig. Wir gucken auch manchmal zurück und sagen, was würden wir anders machen? Schneller entscheiden, vielleicht doch ein paar Sachen schneller ändern. Worüber ich nachdenke, ist der dritte Kunde. Wir haben eine Kundin eben gekündigt, weil wir 200.000 Haftungsschäden angemeldet bekommen haben. Am Ende, Andrea hat das super alles gemacht. Die ganzen Details sind 70.000 Euro noch Schäden offen geblieben und die hat unsere Versicherung bezahlt. Und die hat uns auch nicht gekündigt, sondern im Gegenteil, die arbeitet gern mit uns zusammen. Also da hätte man vielleicht die Kundin behalten können. Das, da denke ich mal drüber nach. Ich auf jeden Fall anders machen würde, ist im Suchprozess, weil es das beschleunigt und den Suchraum erweitert. Ich hätte doch das Retainer-Kaufmandat, das Suchmandat jemand gegeben. Naja. Wir haben mit einem Berater gearbeitet, Patrick Theis, ein großartiger Typ, ist inzwischen selbstständig, war damals bei M&A Expert und wir haben von ihm wissen wollen, wie so ein Kaufmandat geht und er hat uns das erklärt. Und es kostet ein paar tausend Euro im Monat, irgendwas zwischen 3 und 7, je nachdem, was man sucht. Aber es gibt 2 Gründe, warum man das machen sollte. Wir wollten es selber machen. Also Andrea und ich sind auch Lehrer oder ihr Vater ist auch Professor, also Bildungskinder. Wir lernen immer gern dazu. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es selber. Aber was so ein Berater bringt, ist mehr Credentials, also mehr Erfahrung und damit auch bei den Brokern die Möglichkeit, ernsthaftig Zeit zu kriegen.
Ja, okay.
Broker haben uns immer gefragt, im Grunde genommen wollen die sofort fragen, kannst du das finanzieren und bezahlen? Das interessiert die als einziges, nichts anderes. Sind sie netter und fragen dich über Industrie und was anderes. Aber wenn du so einen Berater hast, der sagt denen das und sagt, pass auf, hier, das, die wollen das kaufen, die haben das Eigenkapital, das funktioniert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er guckt breiter. Wir haben 500.000 Eigenkapital, B2B plus Berlin plus 150 Kilometer gesucht. Der guckt auch mal und hätte uns vielleicht auch was angeboten, was eine Million EBIT gewesen wäre. Oder eine andere Position. Corbis hätten wir nie gefunden. Corbis war in Mecklenburg-Vorpommern annonciert. Also in den auf DAP oder Next Change war es gar nicht zu haben. Also insofern, das würde ich auch ändern. Ich würde heute den Prozess beschleunigen und einfach jemand bezahlen.
Mhm. Aber auch für die anderen, oder? Ja, und insbesondere, wenn ihr jetzt sozusagen kalkuliert habt, eure 20.000 pro Monat sozusagen an Gehältern, die ihr finanzieren müsst.
Also 20 ist nicht nur das Gehalt, wir haben das, genau, also ist alles zusammen.
Okay. Achim, vielen, vielen Dank für die Einblicke in sozusagen eure Welt, in diese 2 Bereiche. Das eine nochmal sozusagen den ganzen Suchprozess, das zweite diese Restrukturierung oder Integration, je nachdem, wie man es nimmt. Das sind ja 2 ganz, ganz unterschiedliche Phasen. Und ich nehme so ein bisschen mit, also die Suche ist das eine, ja, man muss ja quasi wirklich im Detail gucken, was ist denn wie funktioniert dieser Suchprozess, der an sich, und du hast es eigentlich mal schon gesagt, man will ja lernen, irgendwie, der ist ja spannend an sich, für sich normal. Und der zweite Part, ja quasi dann die Integration, also wie gelingt es eigentlich, ein Unternehmen dann zu übernehmen? Und mit dem Abschluss des Kaufvertrages ist es ja selten irgendwie dann getan, sondern dann muss nochmal, richtig Zeit investiert werden. Und, die Arbeit kommt erst danach. Also, und daher vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights. An alle Zuhörer da draußen, wenn ihr gerade selber auf der Suche seid oder vor einer Übernahme steht, dann darf ich euch sozusagen die neue Bypreneur Community empfehlen. Wir starten mit der jetzt gerade durch. Wir versuchen da ganz viele Informationen, also zum Beispiel auch dein Sheet da sozusagen zur Verfügung zu stellen für Searcher und wollen sozusagen eben dazu beitragen, dass sich diese Searcher eben halt auch entsprechend wie austauschen können auf diesen Prozess der Suche. Daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights.
Sehr gerne. Es war sehr spannend und ich durchlebe es nochmal. Und es ist ein schönes Durchleben tatsächlich.
Ist ein schönes, okay. Das ist ein gutes als Feedback. Achim, vielen, vielen Dank. Ich bin sicher, wir sehen uns irgendwann bald mal in Berlin und dann quatschen wir auf dem Kaffee.
Oder in Hamburg. Ich mag Hamburg. Moin, moin sozusagen.
Ja, genau.